Vater, danke für dein Wort, das wir haben, das so viel enthält, vieles, was wir noch nicht verstehen und vielleicht bis an unser Lebensende nicht verstehen werden. Aber danke, dass es so viel hat, was uns beschenkt und womit du uns ernährst. Und ich danke dir, dass die Predigt und die Wirkung deines Wortes nicht von mir abhängig sind, sondern von deinem Geist, der zuverlässig ist, der mächtig ist. Und ich bete, dass du dich groß machst und zu uns redest. Amen. Ja, für alle Dortmund-Fans oder auch nicht, ich möchte mit einem Zeitungsartikel beginnen über etwas sehr Tragisches, was bei den Dortmundern passiert ist. Und da geht es um einen Anschlag. Bei dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund im Dortmunder Stadtteil Höchsten wurde am Abend des 11. April 2017 drei Sprengsätze gezündet, als sich die Fußballmannschaft des BVB mit dem Bus auf dem Weg zum Westfalenstadion befand. Der Anschlag wurde verübt, damit der Aktienkurs sinkt. Sergej W., der mutmaßliche Bomber von Dortmund, kommt aus Freudenstadt. In der Stadt sitzt der Schock tief. Auch bei Ahmed TK. Der 43-Jährige kennt den Verdächtigen aus seiner Hausmeistertätigkeit. Sergej W. habe bei den Eltern gewohnt, erzählt er. Nette, ruhige Leute. Auch Sergej habe auf ihn stets freundlich gewirkt. Nett, unauffällig, ordentlich gekleidet. Einer, der sein Geld ehrlich verdient. Kein Mensch, der den Tod anderer leichtfertig in Kauf nimmt, aus Profitgier. Doch genau das soll Sergej W. getan haben. Ich hätte sowas nie von ihm gedacht, sagte der Hausmeister. In seiner Stimme schwingt Fassungslosigkeit mit. Es ist etwas Schlimmes passiert. Und das war dieser sogenannte Sergej W. Und niemand hätte es von ihm erwartet. Ja, selbst dieser Hausmeister, der ihn so gut kannte, der ihn aufwachsen sah, der in seiner Nachbarschaft war, war schockiert. Wie konnte er das tun? Es war doch immer ein ehrlicher Mensch. Und das ausgerechnet von ihm, das kann nicht sein. Und ich habe diese Geschichte gelesen, weil ich glaube oder weil es so ähnlich auch mit dieser Gemeinde sein kann, von der wir gleich hören werden, wo man überrascht wäre, wenn man diese Gemeinde kennt, was da auch noch so vor sich geht. Wo man über diese Gemeinde vielleicht gesagt hätte, boah, das hätte ich von denen aber nie gedacht, dass sie so ein Problem haben. Lass uns schauen, was diese Gemeinde ausmacht und womit sie zu kämpfen hat. Und wir sind, wie schon angekündigt in der Offenbarung, und immer wenn ich hier bin, predige ich über die sieben Sendschreiben oder die sieben Briefe. Und dabei geht es um sieben tatsächliche Gemeinden, die es damals gab in der Provinz Kleinasien. Und ihr seht hier eine Landkarte, das ist die heutige Türkei. Und hier sind diese Gemeinden aufgelistet und man sieht so an der roten Spur, dass diese Briefe, die Offenbarung sozusagen, die ganze Offenbarung, die Johannes aufgeschrieben hat, auf Patmos, da war er verbannt, Johannes, einer der Jünger von Jesus, und hat diese Briefe rumgeschickt zu den Gemeinden, um sie zu ermutigen und zu ermahnen, weil Jesus eine ganz konkrete Botschaft an sie hatte. Und jetzt haben wir schon drei Stationen hinter uns und befinden uns jetzt an der vierten Station. Und das ist Thyatira, die nächste Gemeinde. Und vielleicht kannst du dich daran erinnern, was denn in Pergamus so los war. Vielleicht eine Frage an das Publikum. Könnt ihr euch an eine Sache vielleicht erinnern? Ihr könnt natürlich auch in eure Bibel schauen, ist gar kein Problem. Cheaten ist erlaubt. Aber ich freue mich, wenn ihr noch irgendwas behalten habt oder euch nochmal neu ins Gedächtnis ruft. Was war in der Gemeinde davor? Ja, genau. Da gab es ihr Lehrer, ganz genau. Darum ging es ganz besonders, ja. Noch irgendwas, was hängen geblieben ist? Die sollten Buße tun, ganz genau, ja. Das passt so ziemlich fast auf jede Gemeinde. Außer auf zwei. Ja, der umgebracht wurde, ne? Genau. Und Jesus hatte sich als derjenige mit dem Schwert vorgestellt, ja, sehr bedrohlich und hatte die Gemeinde auch zur Buße aufgerufen. Es geht weiter. Ich denke, das reicht erstmal zur letzten Gemeinde. Die Gemeinde war aber auch die, die wir vorhin erwähnt haben, Pergamus, war aber auch, genau wie Arthur gesagt hat, sehr vorbildlich darin, dass sie zu Jesus standen und bei all den Bedrohungen, all den Problemen trotzdem am Glauben festhielten. Und jetzt kommen wir zu dieser vierten Gemeinde und da lesen wir aus Offenbarung 2. Du darfst gerne deine Bibel aufschlagen, ich habe den Text nicht an der Wand. Die Verse 18 bis 29. Das ist übrigens der längste Brief von allen. Ich werde trotzdem versuchen, nicht auf alles einzugehen, aber natürlich auch versuchen, das meiste oder wichtigste abzudecken. Lasst uns mal eintauchen in diesen Brief von Jesus persönlich an die Gemeinde in Thyatira. Offenbarung 2, Verse 18 bis 29. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmerndem Erz gleichen. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett, und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Euch aber sage ich und den übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben und die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen: Ich will keine weitere Last auf euch legen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, so viel der Brief. Und wir starten direkt mit Vers 18. Überschrieben habe ich es mit dem durchdringenden Blick von Jesus, weil es hier um feurige Augen geht. Um Augen wie eine Feuerflamme und Füße wie schimmerndes Erz. Und das ist übrigens die gleiche Beschreibung, die Daniel in Daniel 10, Vers 6 bekommen hat. Das ist genau die gleiche Vision oder genauso hat er Jesus auch gesehen. Und ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du Jesus so siehst. Da ist jemand, seine Augen sehen aus wie Feuer. Das ist heftig. Das ist furchteinflößend. Das macht irgendwie Angst. Und wir lesen bei Daniel zum Beispiel, dass dieser Jesus auf ihn so wirkte, dass er keine Kraft mehr hatte. Das hat ihn so schockiert, dass er auf dem Boden lag und kaum aufstehen konnte. Und dieser Jesus begegnet jetzt Johannes und sagt: Lieber Johannes, ich möchte, dass die Gemeinde in Thyatira weiß, dass ich so bin. Es ist wieder mal bedrohlich, so wie mit dem Schwert beim letzten Mal. Aber du musst wissen, es ist nicht immer bedrohlich. Ja? Bei der Gemeinde von Smyrna war Jesus ganz und gar nicht bedrohlich. Da war er sehr tröstend und sehr ermutigend und hat keine von diesen bedrohlichen Eigenschaften gezeigt. Aber hier ist es ihm wichtig. Es ist wichtig für ihn, seine Augen zu betonen, dass sie feurig sind. Es ist ein Bild dafür, für das, was wir zum Beispiel in Vers 23 lesen. Schau mal auf Vers 23. Der hilft uns, so ein bisschen diese feurigen Augen zu verstehen. Er sagt, und ihre Kinder, er meint die Nachfolger von dieser Isabel, von der wir gelesen haben, die will ich mit dem Tod schlagen. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Jesus sagt, ich bin jemand, der Nieren und Herzen erforscht. Das ist ein Begriff, die Nieren stehen so für das Gefühlszentrum und das Herz für den Verstand. Und Jesus sagt, ich bin nicht jemand, der nur das sieht, was vor Augen ist. Ich bin jemand, der tiefer schauen kann. Ich sehe sogar deine Gefühle, ich sehe deine Motive. Ich sehe, warum du etwas tust, nicht nur, was du tust. Und das ist wichtig, dass wir uns das vor Augen führen und dass die Gemeinde es tut. Denn wir haben auch die Geschichte von David gerade gelesen, die Ernennung oder die Salbung von David. Peter hat es gerade vorgelesen, wo all diese Brüder sich in der Reihe aufgestellt haben und keiner von ihnen bestanden hat, obwohl Samuel am liebsten jeden von ihnen gesalbt hätte. Sie sahen gut aus, sie waren stark, sie waren stattlich, groß. Keine Ahnung, was sie hatten, aber Samuel dachte, boah, der ist es bestimmt. So typisch menschlich. Und Gott sagte mir, nein, den habe ich verworfen. Ich sehe auf das Herz, mein Lieber. Die feurigen Augen. Durchdringend. Die können weiter sehen, als du denkst. Und das ist wichtig zu wissen. Wir kommen gleich noch dazu, was es für die Gemeinde bedeutet. Aber wir wollen uns auch Gedanken darüber machen, was es bedeutet für dich und mich. Und wenn wir an die Geschichte denken, von diesem Dortmunder Anschlag, von dem Sergei, wo die Leute geschockt waren, dass er so etwas getan hat, dann würde Jesus sagen, hey, ich war nicht geschockt. Jesus hätte nicht gesagt, boah, das hätte ich von dir nie gedacht. Der wusste Bescheid. Er hat ihn sofort durchschaut. Und das ist gut zu wissen und es ist gut, dass die Gemeinde es weiß und wir es wissen. Und deswegen die Frage an dich, gibt es Dinge in deinem Leben, die du vor allen verbirgst und vielleicht sogar denkst, dass Gott davon nichts weiß? Was würden die Leute bei dir nie denken? Wo würden die Leute sagen, boah, das hätte ich nie von dir gedacht? Vielleicht bist du jemand, der gerne vorne steht, ja? Vielleicht Lobpreis macht, Musik macht oder eine Andacht hält oder kein Problem damit hat, vorne laut zu beten und alle denken, boah, er ist echt fromm. Und vielleicht bist du es auch. Aber vielleicht ist das manchmal auch nur Schein, Fassade, die du aufbaust für die anderen, damit die anderen wissen, ja, der hat ein echt gutes Leben. Der macht echt vieles richtig, super Typ. Und dir ist wichtig, dass sie das weiter von dir denken. Aber Jesus weiß auch, was du zu Hause so machst. Was in deinen Gedanken so vor sich geht und was deine Motive sind, wenn du eine Andacht hältst. Vielleicht bist du der ehrliche und korrekte und zuverlässige Arbeitskollege, den alle sehr schätzen und zu dem alle kommen, den sie um Rat fragen und immer sagen, boah, das ist ein guter Mann. Aber Jesus weiß, wie echt alles ist. Und deshalb ist es wichtig zu wissen, nicht die Menschen beurteilen uns in letzter Linie, sondern Jesus. Das ist die Beurteilung, die wirklich wichtig ist. Was denkt Gott über mich? Nicht so sehr, was denken die Menschen über mich? Die kann ich täuschen. Durch mein Instagram-Profil, durch meinen Status bei WhatsApp. Die kann ich täuschen. Ich kann immer zeigen, dass ich ein tolles Essen habe, tolles Haus, keine Ahnung, schöne Deko und in meiner Familie ist alles prickelnd und schön. Aber Jesus weiß, was abgeht. Den kannst du nicht täuschen. Und es ist nicht nur eine Botschaft irgendwie weil ich dir Angst machen möchte. Und sagen wir, pass auf, Jesus sieht alles. Darum geht's nicht. Es geht eher darum, dich zu befreien. Von diesem anstrengenden Leben, dieses Fassade schmücken. Alle sollen über mich denken, sei doch ehrlich. Geh zu Jesus, er weiß sowieso, was abgeht. Du wirst ihn nicht schockieren. Der wird nicht sagen, boah, das hätte ich aber nicht erwartet von dir, wenn du ihm das auf einmal gestehst. Der weiß Bescheid. Und das ist befreiend zu sagen, Jesus, ich habe satt, mich immer anzustrengen, damit die Leute gut von mir denken. Ich habe satt, immer eine Fassade aufzumachen. Ich habe satt, immer der Fromme zu sein, aber in Wirklichkeit innerlich zerrissen zu sein. Ich habe satt. Ey, sei doch so ehrlich. Es ist nicht wunderbar zu wissen, dass Jesus gerade dafür gestorben ist. Für meine Heuchelei. Für mein andere Leute anlügen mit dem, wer ich angeblich bin. Jesus ist dafür gestorben, er ist dafür ans Kreuz gegangen und sagt, mein lieber Freund, ich will dir vergeben und ich will dich aus dir einen authentischen Christen machen. Ich will dich echt machen. Die Lügen beseitigen, komm in mein Licht. Es ist auch ein Aufruf von Jesus. Eine Ermutigung an seine Gemeinde, an die Leute hier, zu sagen, ey, ihr Lieben, ihr seid eine tolle Gemeinde. Aber ich weiß auch, was hinter der Fassade so abläuft. Jesus sieht dich komplett. Und es ist auch interessant, was Jesus alles Positive an dieser Gemeinde sieht. Er sieht das, was auch die Menschen sehen, natürlich auch. Und jetzt werden einige Dinge genannt, die wirklich beeindruckend sind. Hör dir mal Vers 19 an. Mein zweiter Punkt, besser
als zuvor, ja, als zu den Anfängen der Gemeinde. Vers 19, Jesus sagt, ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Ey, ihr müsst euch das vorstellen, dieser Brief, die Offenbarung, die geht ja so von Stadt zu Stadt, von Gemeinde zu Gemeinde. Und vorher war sie in Ephesus, ganz am Anfang. Und ich weiß nicht, ob du dich an Ephesus erinnerst, das ist schon lange her, ich weiß. Aber Ephesus war eine Gemeinde, bei denen die Liebe erkaltet ist. Die haben super angefangen und stark nachgelassen. Und jetzt ist hier Thyatira und Jesus sagt, ihr habt super angefangen und macht jetzt noch mehr. Boah, wow, was für eine Gemeinde. Und Jesus würdigt das. Es ist nicht irgendwie so, ja, aber hier, vergiss, das interessiert mich nicht. Nein, das ist, Jesus würdigt das. Das ist krass. Und er möchte der Gemeinde sagen, ich sehe alles. Ich sehe deine Dienste, deine Werke, dein Ausharren, was auch immer. Ich sehe es. Stark, Leute. Und später sagt er auch, halte fest. Und ich frage mich so dabei, ja, wie sieht denn so eine Gemeinde aus? So eine vorbildliche. Wie kann das denn im Alltag aussehen? Und ich mache jetzt so ein paar Ausführungen und Vorsicht, das sind meine Ausführungen. Die stehen nicht in der Bibel, du prüfst die. Ist auch nicht so, dass ich jetzt 100% davon ausgehe, so war das. Ja, ich möchte einfach nur ein bisschen uns so in unserer Vorstellungskraft helfen. Ja, das kann so eine Art die Gemeinde sein, die so ein altes Gebäude aufkauft. Und das renoviert mit Eigenmitteln in kürzester Zeit, super Ehrenamtliche, alle dabei engagiert, die Gemeinde steht, Kredit ist schnell abbezahlt, keine Ahnung. Bei YouTube hört man sich deren Predigten gerne an, weil die sind nicht gesetzlich, die sind christuszentriert, die hauen um, die haben viele Klicks, ich abonniere sofort. Die Bibelabende, ja sogar die Bibelabende sind voll bei denen. Ja, nicht nur der Gottesdienst, auch die Bibelabende sind voll, die Menschen kommen, weil sie Gottes Wort lieben. Reife Christen wahrscheinlich, ja, eine anziehende Jugendarbeit und gleichzeitig eine gute Seniorenarbeit. Vielleicht haben sie angefangen, jetzt auch im Rotlichtmilieu tätig zu sein, Frauen von da rauszuholen, eine eigene Wohnung gekauft als Zufluchtsort für diese Frauen. Ja, vielleicht überlegen sie schon, ein Waisenhaus zu gründen. Eine aktive Gemeinde, eine Power-Gemeinde. Vorsicht! Damit will ich nicht sagen, genauso muss eine Gemeinde aussehen, ja? Das sind nur Beispiele, okay, nur Beispiele. Ich übertreibe auch immer gern. Aber man spürt förmlich den Einsatz dieser Gemeinde, ja, für Jesus. Ein guter Einsatz. Und jetzt frage ich mich so, wenn Ephesus diesen Brief auch liest, weil ja alle den lesen, ja, was denken die dann? Hat Jesus das aufgeschrieben, um die neidisch zu machen? Wollte der, dass die dann irgendwie sich schlecht fühlen? Warum lässt Jesus sie das lesen? Gute Frage, oder? Ich weiß auch nicht, ob ich die richtige Antwort darauf habe. Aber ich möchte zwei Dinge nennen, die als Reaktion der Epheser zum Beispiel oder auch der anderen Gemeinden folgen könnten. Und die erste gute Reaktion wäre zu sagen, boah, krass. Jesus, was ist das für eine Hammergemeinde? Wir sind eine Familie. Ich preise dich dafür. Voll schön. Da boomt es, da läuft es so gut. Halleluja! Hast du schon mal für andere Gemeinden gedankt, die gut laufen, wo du denkst, boah, super, ich freue mich, das ist in der Stadt von meiner Familie, die haben einen guten Zufluchtsort, die können da wachsen geistig, preis den Herrn. Und hier habe ich wieder von einer Gemeinde, oh, danke Jesus, segne sie. Machst du das? Ich finde, das ist eine gute Reaktion, wenn man sowas hört. Eine andere Reaktion, die auch sehr wichtig ist, ist aber auch zu sagen, oh, interessant. Wir haben stark nachgelassen. Vielleicht sollten wir Buße tun. Vielleicht sollten wir dafür beten, dass Jesus uns da raushilft. Aus unserem Dienst nach Vorschrift machen. Und nachzudenken. Ja, und danach zu streben, zu wachsen. Jesus, lass unsere Gemeinde wachsen. Veränder uns. Hier sehe ich, da sind wir lau, Herr, hilf uns. Sich das zu Herzen zu nehmen und zu sagen, Jesus, du bist der, der die Gemeinde baut. Lass auch unsere Gemeinde blühen, zu deiner Ehre. Nicht damit wir groß rauskommen, sondern damit du geehrt wirst. Und dabei, bei all diesem Positiven, bleibt es leider nicht. Jetzt kommen wir zu dem Teil, der gut zu diesen feurigen Augen passt und wo Jesus jetzt aber auch auf die Schwachstellen eingeht. Und ich lese ab Vers 20 und schmeiße den nächsten Punkt an die Wand, die falsche Toleranz, die es leider in dieser Gemeinde gibt. Und das sind die Verse 20 bis 25. Und ich muss hier ganz kurz dazu sagen, das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, aber ich habe eben gestockt beim Lesen und manche, die bei euch mitgelesen haben, haben das vielleicht gemerkt. In Vers 20 steht in meiner Schlachterübersetzung, aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt und so weiter. Ich habe im griechischen Text nachgeschaut und da gibt es dieses ein weniges nicht. Ich habe es deshalb einfach beim Lesen rausgelassen, ist vielleicht gar nicht so entscheidend, ist aber nur, dass du da nicht sitzt und denkst, warum lässt Anton Sachen raus beim Bibellesen, ist eigentlich nicht drin. Okay? Also ich lese einmal, aber ich habe gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett, und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Euch aber sage ich und den übrigen Thyatira, all denen, diese Lehren nicht erkannt haben, wie sie sagen, ich will keine weitere Last auf euch legen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Das ist der Teil der Kritik. Und ganz wichtig, das ist kein Verbesserungsvorschlag. Das ist eine Aufforderung von niemand Geringerem als unserem Herrn und Gott und König, Jesus Christus. Er höchstpersönlich sagt er das an diese Gemeinde. Und Jesus stellt sich deshalb, unter anderem deshalb, als jemand vor, der Feueraugen hat, weil er genau dieses Ding auch sieht, bei all dem Guten. Und es ist so ein bisschen wie bei einem Menschen, der topfit aussieht, einen gesunden Eindruck macht, gut aussehend ist und vital im Leben steht, aber in seinem Innern ist ein Tumor. Und das ist ein krasser Vergleich. Ein Tumor ist krass. Aber ich sage es mit so einem krassen Vergleich, weil das, was Jesus hier anspricht, für ihn krass ist. Es ist etwas, was nur ein Arzt sehen kann, nicht die Menschen um den Mann herum, der so vital aussieht. Der Tumor ist ein ernstzunehmendes Problem und muss eigentlich rausgeschnitten werden. Und deshalb spricht Jesus das hier so kritisch an. Und bitte denke nicht, dass dadurch all die guten Sachen, die wir gelesen haben in Vers 19, jetzt hinfällig sind. Das sind sie nicht, okay? Es geht nicht darum zu sagen, aber das Gute interessiert mich nicht, weil ihr habt hier dieses Problem. So ist es auch nicht gemeint. Zumindest verstehe ich das nicht so. Das wird später bei der Gemeinde in Sardes sein, aber hier ist es jetzt erstmal nicht so. Und jetzt sitzt du da und denkst, ja, wer ist denn diese Isabel? Was ist das überhaupt für eine? Und da ist es wichtig, bei der Offenbarung wird viel in Symbolen und Bildern gesprochen und du darfst nicht davon ausgehen, dass diese Frau jetzt wahrscheinlich wirklich Isabel hieß. Darum geht es nämlich gar nicht. Das ist genauso wie bei den Gemeinden davor, wo es um Biliam und Balak ging, da war es auch nicht so, dass die Leute wirklich so hießen. Es geht hier um eine Frau aus dem Alten Testament und es ist interessant, dass Jesus hier voraussetzt, dass seine Gemeinde in Thyatira das Alte Testament so gut kennt, dass sie sofort wissen, wer Isabel ist. Weißt du, wer Isabel ist? Gar nicht schlimm, wenn nicht, weil ich werde dich gleich aufklären. Aber wenn du irgendwie was reinwerfen willst, hau rein. Ja, genau. Ahab, was war das für ein Typ? Ein gottloser König in Israel. Was hast du gesagt, Peter? Ja, richtig, der wurde von dem berühmt-berüchtigten Elia ermahnt und Elia sagte, wird nicht regnen, bis ich wiederkomme. Und der Ahab glaubte an Baal und Aschera und seine Frau, die Isabel, die war gar keine Israelitin, die hat er geheiratet und diese Frau hat dafür gesorgt, dass die Propheten Gottes getötet wurden. Diese Frau hat den Götzendienst reingebracht in das Land und hat diese Anbetungsstätten für Baal und Aschera bauen lassen. Und deshalb war diese Frau so gefährlich. Und nicht nur das, ihr Mann Ahab war eher so ein passiver Typ im Vergleich zu ihr. Sie hatte schon so die Hosen an, muss man sagen. Und sie war die, die so die bösen Dinge immer vorangetrieben hat. Und da gab es dann die Geschichte mit Nabot. Das ist so ein unschuldiger Bürger in Israel, der hat einen Weinberg. Und Ahab wollte diesen Weinberg haben. Hat dann Nabot gesagt, komm, ich kauf dir den ab. Und Nabot hat gesagt, geht nicht, gehört meiner Familie, ich muss im Erbteil bleiben und so. Ahab war dann sauer, hat sich ins Bett gelegt und war halt dann eingeschnappt. Und dann kam Isabel. Ich sagte, was bist du für ein König? Ich regel das für dich. Ein bisschen Geld in der Hand genommen, Leute organisiert, die haben diesen Nabot verleumdet, dann wurde er gesteinigt und dann war das sein Weinberg. So regelt sie ihre Dinge. Das ist Isabel. Und ich lese dir noch den Höhepunkt von Isabel. Wenn du 2. Könige aufschlagen möchtest, in Kapitel 9, da geht es um den Tod von Isabel, weil Gott irgendwann gesagt hat, wegen der Sache mit Nabot und so weiter, werde ich dich bestrafen. Und jetzt schau mal an, wie Isabel stirbt und ich hoffe, hier ist keiner unter 16. Ja, okay, ihr schafft das schon irgendwie oder eure Eltern werden euch nachher aufklären. Als nun Jehu, Vers 30, also 2. Könige 9, Vers 30, als nun Jehu, das war so der neue König von Israel, nach Jezreel kam und Isabel dies hörte, da schmückte sie ihr Angesicht und schmückte ihr Haupt und schaute zum Fenster hinaus. Vers 33, und er sprach, Jehu sprach, stürzt sie herab, und sie stürzten sie hinunter, dass die Wände und die Pferde mit ihrem Blut bespritzt wurden, und er zertrat sie. Und als er hineinkam und gegessen und getrunken hatte, sprach er, seht doch nach dieser Verfluchten und begrabt sie, denn sie ist die Tochter eines Königs. Als sie aber hinging, um sie zu begraben, da fanden sie nichts mehr von ihr, als nur den Schädel, die Füße und die Handflächen. Und sie kamen wieder und berichteten es ihm, und er sprach, das ist ja das Wort des Herrn, das er durch seinen Knecht Elia geredet hat, als er sprach, auf dem Acker Jezreels sollen die Hunde das Fleisch der Isabel fressen. Und der Leichnam Isabels wird seinem Acker Jezreels wie Dünger auf dem Feld, sodass man nicht sagen kann, dies ist Isabel. Recht verstörend, so eine Schilderung ihres Todes. Gott legt viel Wert darauf, dass es im Detail geschildert wird, weil es seinem Wort entspricht. Und er möchte hier sagen, wie er zu dieser Isabel steht. Okay, und dieses Hintergrundwissen, das gebe ich dir hiermit mit. Damit du, wenn du so einen Vers hier liest, wo Jesus jemanden als Isabel bezeichnet, damit du weißt, aha, so ist das gemeint. Schlag die Bibel einfach immer wieder auf, guck, wenn du einen Namen, das nicht geläufig ist, guck mal Parallelstellen und dann findest du, ah ja, so war Isabel, okay, interessant. Okay. Und es ist interessant, dass wir in diesem Text den Großteil des Textes wieder mal über Irrlehre haben. Und das ist ja die 4. Gemeinde. Und wenn wir alle 7 Gemeinden durchhaben, dann wirst du feststellen, dass fast die Hälfte, nämlich 3 der Gemeinden, ein Problem mit Irrlehre hatten. Und wir reden hier von Gemeinden, die ersten Gemeinden sind nach Jesu Auferstehung. Der Jünger von Jesus, der Johannes, der lebt noch. Das sind hier die Gemeinden, die so nah an Christus dran waren, wie keine andere Gemeinde, die danach folgte. Wir sind 2000 Jahre später, Leute. Wenn bei uns irgendwas da lehrmäßig auf Abwege kommt, ist nicht gut, ist schlecht. Aber die sind am Anfang. 3 von 7 Gemeinden. Das ist krass. Und du kannst auch andere Briefe in der im NT sehen, im Neuen Testament, und wirst auch diese Probleme feststellen. Und deswegen ist es ein ernstes Thema für Jesus und auch wir sollten es ernst nehmen. Und ich möchte uns ein paar Beobachtungen zeigen noch aus diesem Text, bevor ich ganz konkret auf Irrlehre eingehe. Und meine erste Beobachtung ist, oder eine der Beobachtungen ist, dass Isabel keine Möglichkeit mehr hatte, Buße zu tun. Das ist heftig, oder? So kennen wir das doch eigentlich gar nicht aus der Bibel. Wir haben das ja immer so, dass Gott sagt, ich bin bereit zu vergeben, ich bin langmütig. Und selbst wenn du das Schlimmste getan hast, wenn du kommst, ich vergebe dir. Und so ist es auch. So ist unser Gott. Er ist sehr geduldig. Umso erschreckender ist es, dass wir in Vers 22 lesen, dass er mit ihr bereits abrechnet. Vers 21, gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Und jetzt, Vers 22, werfe ich sie auf ein Krankenbett. Der Zug ist abgefahren, muss man so sagen, oder? Während die anderen, die dieser Frau nachfolgen oder sich von ihr beeinflussen lassen, die Möglichkeit haben, Buße zu tun. Ja, weil danach sagt er in Vers 22, dass sie auch Probleme kriegen, wenn sie nicht Buße tun. Das heißt, bei ihnen gibt es noch die Option zu sagen, oh Mann, hier muss ich zurück. Ich muss weg von ihr. Und ich habe Buße schon beim letzten Mal erklärt und ich erkläre das gerne nochmal. Das ist ein sehr altes Wort. Aber ich habe das mit den Schuhen erklärt, die du bei Deichmann geklaut hast, weil du die so schön fandst, aber nicht das Geld dafür hattest. Und du merkst, das war Sünde. Du wusstest es theoretisch, aber hast trotzdem durchgezogen. Und merkst, oh Mann, die Schuhe hätte ich nicht klauen sollen. Und du weißt, in erster Linie hast du gegen Gott gesündigt, weil er Diebstahl hasst. Das entspricht nicht seinem Wesen. Du bittest ihn um Vergebung. Und dann folgt Folgendes. Du gehst auch zu Deichmann und gibst diese Schuhe nämlich zurück. Du trägst sie dann nicht fröhlich. Sagst, ja, jetzt habe ich um Vergebung gebeten. Cool, jetzt geht's weiter. Du gehst zu Deichmann und gibst sie ab und entschuldigst dich. Und dann sagt Deichmann, dafür hast du Hausverbot. Und du sagst, kein Problem, habe ich verdient. Und ein Gerichtsverfahren steht für dich an, plus Strafgeld. Und du sagst, ich komme zum Gerichtsverfahren und ich zahle auch das Strafgeld. Das ist Buße. Am Beispiel von diesen Schuhen. Okay, bei anderen Dingen sieht es anders aus. Aber hier nehmen wir das einfach mit. Und das verlangt Jesus von diesen Leuten, die sich von dieser Isabel verwirren lassen haben. Und ich möchte trotzdem betonen, es ist nicht der Normalfall, dass man keine Buße mehr tun kann, so wie Isabel, aber das passiert hin und wieder. Ja? Wir sollen trotzdem nicht vergessen, was Hesekiel 33, Vers 11 sagt über Gott. So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre, also Buße tue von seinem Weg und lebe. Kehrt um. Kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben? Das ist Gottes Herzschlag. Er möchte, dass Menschen umkehren, dass sie ihre Fehler bereuen. Er will das. Und gleichzeitig gibt es Ausnahmen wie Isabel oder der Pharao oder andere Beispiele in der Bibel, kannst ja mal forschen gehen, wo Gott sagt, die Zeit ist erreicht, du hast die Möglichkeit, Buße zu tun, ist vorbei. Und deshalb möchte ich nicht glauben, dass es heutzutage nicht mehr möglich wäre, dass das passiert. Das kann passieren. Und deswegen will ich dich auffordern zu sagen, hey, ich mache mir Gedanken, ich schiebe es nicht auf, ich möchte meine Chance nicht verpassen. Ich will nicht, dass der Zug abfährt, denn es gibt scheinbar einen zu spät. Und jetzt die Frage, ja, ab wann beginnt denn ihr Lehre und was ist ihr Lehre überhaupt? Und ich werde ganz bewusst hier nicht auf die zwei angesprochenen Probleme eingehen, auf Unzucht und Götzenopfer, das sind die zwei Dinge, die er hier in Vers 20 nennt. Und ich werde es deshalb nicht tun, weil ich es schon in meinen Predigten davor getan habe. Und deshalb möchte ich heute den Fokus ein bisschen erweitern. Ich nehme mir einfach mal das Recht dazu, weil ich halt diese Reihe mache und bei den anderen Predigten das schon abgehandelt habe. Du kannst sie bestimmt nachhören. Und deshalb werde ich das ein bisschen erweitern. Möchte dir aber vorab schon mal eine Sache zu Ehelehre erklären, anhand dieses, ja, sagen wir, seltsamen Verses. Also seltsam für uns, nicht weil der Vers selber seltsam ist. Das ist die Geschichte, die genau danach folgt, nach dem, was Peter vorgelesen hat über David und seine Salbung. Da steht aber, der Geist des Herrn wich von Saul, das war der König, der vor David herrschte, und ein böser Geist, von dem Herrn gesandt, schreckte ihn. Sprachen Sauls Knechte zu ihm, sieh doch, ein böser Geist von Gott pflegt dich zu erschrecken. Das fand ich seltsam. Wie kann denn dieser Geist, der Böse, von Gott kommen? Und wieso schickt Gott überhaupt einen bösen Geist? Und jetzt wirst du natürlich eine Antwort haben, aber die gebe ich dir gar nicht, weil ich möchte nur darauf hinaus, nur weil das hier nicht in dein Gottesbild passt, heißt das nicht, dass der Vers falsch ist. ganz wichtiges Prinzip bei Ehelehre, die oft dadurch entsteht, dass wir sagen, okay, ich lese was in der Bibel, das passt nicht in mein Gottesbild, also ist dieser Teil der Bibel falsch. Nein. Also musst du überlegen, was ist in deinem Kopf falsch? Was ist an deinem Gottesbild falsch? Was muss korrigiert werden an deinem Gottesbild, nicht an der Bibel? Denn sie ist das vollkommene Wort Gottes. Aber mein Gottesbild ist nicht vollkommen. Dann muss ich mich durch die Bibel ackern, vielleicht auch weise Leute fragen, wie ist das gemeint? Ich muss das korrigieren bei mir, da stimmt was nicht. Und das wäre der angemessene Weg und den möchte ich dir empfehlen. Geh so mit deiner Bibel um, nicht umgekehrt. Und jetzt komme ich auf ein paar ganz konkrete Irrlehren und die sammle ich immer wieder mal durch Gespräche, durch das, was ich bei Vorträgen höre, durch das, was ich auf YouTube sehe und so weiter und so fort. Und ich werde, wenn ich da Verse dran werfe, die, auf die nicht eingehen, du kannst dir ein Bild davon machen oder ich schicke es dir auch gerne, wenn du die nachher analysieren willst, aber so viel Zeit habe ich nicht. Ich werde dir aber jetzt die Irrlehren, also das sind nicht meine Aussagen, die jetzt kommen, die Irrlehren an die Wand schmeißen. Einfach um konkret zu werden, ja? Einfach um euch als Prediger konkrete Beispiele zu bringen. Und das erste Beispiel, da wirst du lachen. Ist sagen, ja, wer glaubt denn sowas? Ja, Jesus ist nicht Gottes Sohn beziehungsweise Gott. Diese Verse sagen, dass er es ist. Kannst aufschlagen, musst du aber nicht. Jetzt. Aber wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Dann habe ich mit jemandem geredet, der sagte, Jesus ist nicht leibhaftig auferstanden, sondern nur im Herzen. Also das heißt, seine Leiche ist im Grab geblieben. Der Bericht von den Jüngern, dass da der Stein weggerollt war, Ostern, stimmt nicht ganz. Jesus, ja, der ist auferstanden, aber halt nur in meinem Herzen. Eine Lehre, die in meinem Religionskurs vertreten wurde, in vielen Landeskirchen vertreten wird, in vielen, nicht in allen. Eine Irrlehre, weil die Bibel hier ganz klar sagt, doch, Jesus ist leibhaftig auferstanden. Dafür gibt es ja die Augenzeugen. Was ist das für Augenzeugen, wenn die sehen können, in welchen Herzen Jesus auferstanden ist? Also kein Augenzeuge. Was denn mit den Soldaten, die dann auf dem Boden lagen und Schiss hatten? Ja, was, die haben das doch nicht, weil Jesus in Herzen auferstanden ist. Also all die Berichte, die Bibel liefert, die sagen wortwörtlich, dass er auferstanden ist. Leibhaftig. Okay? Ich weiß, ist für euch alle klar. Aber es sind halt ihr Lehren. Es wird subtiler. Es ist nicht wichtig, ob Jesus den Sturm wirklich wortwörtlich gestillt hat. Wichtig ist nur, dass er den Sturm in deinem Herzen stillen kann. Das ist eine Irrlehre, die man ordnet es zum Beispiel ins progressive Christsein mit ein oder ins postmoderne Christsein, kannst du nennen, wie du willst. Da gibt es so zwei Begriffe. Und da steckt so dieses Denken hinter. Nicht alles hier drinne ist die Wahrheit, sondern man muss gucken. Und nicht alle Berichte sind historisch so wirklich passiert. Jona war nicht wirklich im Fischbauch, die Sintflut ist nicht wirklich passiert und so. Das sind die Beispiele, die ich übrigens bei meinen ersten Predigten hier gehalten habe, über die Offenbarung. Also Leute, die anzweifeln, zum Beispiel, dass Jesus auf dem Wasser gegangen ist, die verbreiten eine Irrlehre. Weil er sagt, dass er es getan hat und wir müssen es so nehmen. Und es ist okay, das so zu nehmen, weil wenn wir das anzweifeln hier, dann sind wir hier. Wenn Jesus den Sturm nicht stillen kann, dann frage ich mich, was ist das für ein Gott? Ich brauche so einen Gott nicht. Wenn er so menschlich ist, so rein menschlich und nicht es hinkriegt, einen Sturm, einen echten Sturm zu stillen, ja, ist schön, dass er den in meinem Herzen stillen kann, aber das kann ich auch durch tolle Gedichte und andere Dinge. Aber Jesus hat den Gottheitsanspruch und dann muss er auch einen Sturm stillen können. Und wenn du das nicht glaubst, gehörst du zu denen, die das hier nicht glauben. Und dann gibt es einen ganz großen Streitpunkt. Ethische Richtlinien der Bibel zu Ehe und Sexualität sind heute nicht mehr so zu verstehen, wie sie in der Bibel stehen. Und das ist ein Punkt, an dem sich die Geister scheiden und worüber viel diskutiert wird, Stichwort Homosexualität. Und auch das ist meines Erachtens nach eine Irrlehre. Und dann noch einen letzten Punkt. Und auch den trifft man häufig bei progressivem Christsein. Und zwar, dass es bei Jesu Tod nicht mehr um einen Sühnetod geht. Er ist nicht stellvertretend für uns gestorben, um Gottes Zorn zu besänftigen. Also hier geht es darum, dass verneint wird, dass Gott einen Tod fordert. Ja, also die Ehelehrer sagen, was ist das für ein blutrünstiger Gott? Wieso verlangt er einen Opfertod und dann auch von seinem Sohn? Warum braucht er das überhaupt? Das kann nicht sein. Jesus ist gestorben, um uns ein Vorbild zu sein am Kreuz und zu zeigen, wie selbstlos er ist. Das ist, worum es geht. Aber es geht nicht um Sühne. Das ist, was die Ehelehre sagt, okay? Und dazu dann auch eine Bibelstelle, die ich doch vorlesen möchte. Jesaja 53, Vers 5, um das unmissverständlich deutlich zu machen. Jesus wurde um unserer Übertretung willen oder wegen unserer Übertretungen durchbohrt. Wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Also Christus ist laut Bibel wirklich für deine Sünden gestorben, weil du sonst sterben müsstest. Das ist das, was wir in der Mahlfeier, woran wir denken werden. Es geht darum, dass die zentralste Botschaft der Bibel, wenn Jesus nicht für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist, dann haben wir keine Grundlage mehr. Wenn wir das hier angreifen, wenn wir zu diesem Punkt kommen, dann zieht man uns das Fundament unter den Füßen weg. Und das wird getan. In progressivem Christsein. So viel zu Beispielen zu Irrlehre. Ich weiß nicht, was davon in der Gemeinde war. In der Gemeinde ging es um Unzucht. Ja, das haben wir aber hier abgedeckt. Ne? Das ist so einer von diesen Punkten. Und ich will zum Schluss dieses Punktes nur fragen, was könnten Gründe dafür sein, dass man so eine falsche Toleranz in der Gemeinde hat, dass man diese Isabel einfach gewähren lässt, dass man solche Irrlehren einfach duldet. Was können Gründe dafür sein, so einen Kompromiss einzugehen? Und ich möchte ein paar nennen. Das kann Menschenfurcht sein, ein falsches Verständnis von Toleranz, vielleicht ein volleres Gemeindehaus wollte man haben, weniger Druck von außen, mehr Anerkennung und die Gesellschaft steht mir vielleicht offener, wenn ich toleranter bin. Und diese Toleranz kritisiert Jesus scharf. Er kritisiert die Gemeinde dafür, dass sie das duldet. Und das müssen wir uns zu Herzen nehmen. Und wenn du jemand bist, der eins von diesen Sachen glaubt, dann solltest du Buße tun. Jesus fordert dich heute Morgen dazu auf, damit aufzuhören und die Bibel zu nehmen, wie sie ist. Ich komme zum letzten Punkt. Und den nenne ich schöne Aussichten. Die Verse 26 bis 29, das ist der Schluss der Predigt, des Textes. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, sind das denn wirklich schöne Aussichten? Ich weiß nicht, ob die Überschrift passt oder du fragst dich das vielleicht, wenn du das liest. Ich möchte mal von hinten nach vorne gehen. Ja, der Morgenstern, ich weiß nicht, woran du denkst beim Morgenstern. Bei mir ist so ein bisschen durch Filme geprägt, durch Gladiator und so. Da nennt man auch diese heftige Waffe, mit die man so schwingt mit so einer Kugel und so Eisenzacken, nennt man auch Morgenstern. Hat damit aber nichts zu tun, falls du auch so gedacht hast wie ich. Wollte ich nur sagen. Morgenstern ist ein sehr, sehr heller Stern. Und die Offenbarung hilft uns sehr oft, solche Begriffe gut zu verstehen. Wir finden es zum Beispiel in Kapitel 22, Vers 16. Da steht nämlich, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. So easy. Offenbarung, er verrät dir, was der Morgenstern ist, das ist Jesus. Und er sagt, wer bis ans Ende durchhält, wer meine Werke bewahrt, dem werde ich mich geben. Und das bedeutet, wer den Sohn hat, der hat das Leben.
Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Jesus ist der Schlüssel. Und das ist, was dieser Vers einfach sagen möchte. Aber dann gibt es hier noch einen schweren Teil. Und da steht irgendwas von einer Herrschaft, an der wir Christen teilhaben werden. Also hier steht, dass wir Vollmacht kriegen über die Heidenvölker. Und Jesus wird sie mit eisernem Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Vielleicht kennst du die Stelle in 1. Korinther 6, Vers 2, die werde ich jetzt nicht aufschlagen. Da sagt Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr mitherrschen werdet? Ihr Christen. Warum habt ihr diesen Streit in eurer Gemeinde? Wieso könnt ihr das nicht regeln? Warum geht ihr vor ein weltliches Gericht? Kriegt das nicht hin? Wisst ihr nicht, dass ihr später herrschen werdet mit Jesus? Was ist los bei euch? Und hier wird das wiederholt. Wir werden später mit Jesus herrschen. Jetzt möchte ich, dass du noch Kapitel 19 mit mir aufschlägst. Da geht es um dieses eiserne Zepter und um diese töpfernen Gefäße, die zerschlagen werden. Und dieser Kapitel 19, Vers 15 und 16 erklärt das nochmal ganz gut oder bringt es auf den Punkt. Offenbarung 19, Vers 15 und 16. Und aus seinem Mund, also von Jesus, geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Das klingt brutal. Und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Alter Schwede. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Sind das schöne Aussichten? Also hier wird beschrieben, wie die nichtgläubigen Leute von Jesus mit eisernem Stab regiert werden. Und eiserner Stab hat nichts mit Streicheln zu tun. Das musst du schon richtig verstehen. Das klingt voll krass, weil hier von Gewalt die Rede ist. Da ist Gewalt. Ist dir das aufgefallen? Die Weinkelter des Grimmes und des Zorns, ja, das ist ein Bild, aber das ist ein Bild fürs Zorngericht Gottes. Über bestimmte Menschen. Und das ist interessant, dieser Jesus, den wir an Weihnachten in seiner Krippe als süßes Baby feiern werden, das ist genau der gleiche Jesus, der mit eisernem Stab regieren wird, der wird die Töpfe nehmen und die zerschmettern. Hey, das ist heftig. Und ich glaube, es klingt für unsere Ohren, also für meine, weiß nicht, wie es bei dir ist, für unsere Ohren befremdend, oder? Gewalt? Jesus? Und falls es so ist, hätte ich eine Erklärung dafür. Das hängt ganz stark damit zusammen, in welcher Gesellschaft wir groß werden und in welcher Zeit wir leben, weil in unserer Zeit Gewalt per se als negativ angesehen wird. Und Autorität auch. Unsere Kids werden dahin erzogen, dass Autorität nicht gut ist. Weil Autorität immer missbraucht wird. Und Gewalt auf gar keinen Fall. Und ich will jetzt hier nicht sagen, dass du deine Kinder mit Gewalt behandeln sollst. Ich habe übrigens hier meinen Sohn mit Gewalt bei meiner Frau aus dem Arm gezogen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich weiß, war pädagogisch nicht ganz sauber. Und vielleicht habe ich auch komplett versagt, aber das gebe ich auch zu. Ich bin immer wieder an meinen Grenzen in der Pädagogik, also meine Kindererziehung, du willst mich zu Hause nicht sehen, wie oft ich innerlich flehe, dass der Herr mir Weisheit gibt in meiner Pädagogik. Ich weiß nur, wenn ich ihm das erklärt hätte, hätte ich das ganze Lied hier mit ihm gestanden und gewartet. Versteht ihr? Also ich hätte ja auch lieb, dass man, aber dann wäre er da nicht weggekommen. Ich will mich nicht rechtfertigen, ich will einfach sagen, manchmal ist es auch dran, vielleicht ein bisschen rabiater zu sein, ja. Und ich führe das mal ein bisschen aus, das war jetzt mein Beispiel hier spontan, weil das heute passiert, das war nicht so geplant, habe ich nicht mit ihm abgesprochen. Aber denk doch mal an die Polizei, die Gewalt anwendet. Ist das schlecht? Ist Gewalt immer verboten und schlecht? Und die Gewalt, die hier erklärt wird, die geht gegen diejenigen, die den Frieden gefährden. Und die Menschen, die das hier lesen, die erleben Gewalt, die erleben Unterdrückung, die werden misshandelt, die werden getötet wie Antipas. Diese Menschen leiden durch andere Menschen, die ihnen Gewalt antun. Und jetzt kommt Jesus und sagt ihnen, liebe Leute, eines Tages werde ich wiederkommen und ich werde mit Gewalt gegen diejenigen vorgehen, die euch wehtun.
Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine Freudenbotschaft das für die Menschen war. Stellt euch Israel vor, heute. Die Geiseln. Stell dir vor, jemand würde meine 2-jährige Tochter kidnappen und ihr Gewalt antun. Und ich könnte nichts machen als Vater. Glaubst du, ich würde mich freuen über einen Jesus, der sagt, lieber Anton, ich werde kommen und ich werde diese Geiselnehmer mir persönlich vorknöpfen mit eisernem Stab? Ich weiß nicht, wie es für dich klingt, aber für mich ist das eine Freudenbotschaft. Und ich möchte dich bitten, dein Denken zu überdenken und zu überlegen, wie sieht Jesus das ganze Thema? Denk an die 50 Länder unserer Erde, in denen Christen wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Denk an Nigeria, wo 200 Mädels gekidnappt werden und zwangsverheiratet werden. Denk an die Väter, die vor den Augen ihrer Kinder erstochen werden im Auto. Denk an die Jugendlichen in Eritrea, die für 20 Jahre ins Gefängnis kommen, weil sie an Christus glauben. Glaubst du, dass diese Leute diesen Text richtig verstehen? Hey, absolut. Und ich möchte dir mal einen Vers aus Kapitel 6 lesen. Als Jesus das Lamm das 5. Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Da werden diese Christen sein, die Märtyrer. Da wird der Antipas sein. Da werden die Leute sein, die leiden mussten, weil sie an Gott glauben. Und diese Leute im Himmel, Leute, im Himmel, wir sind im Himmel, riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Das habe ich aus der Bibel. Diese Leute beten zu Gott an seinem Thron und sagen, Herr, wie lange willst du dir das noch angucken? Wann kommst du und mach sie fertig? Wir rächen uns nicht selbst. Und wir beten und sollen für unsere Feinde beten. Amen. Absolut, nimm das mit. Aber wir beten auch um Gerechtigkeit. Und wir beten im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und das ist das Reich von Christi. Das wird so aussehen, dass die Bösen leiden werden und dass sie fertig gemacht werden. Und Christus sagt das den Menschen, damit sie noch die Zeit haben, von der bösen Seite auf die gute rüber zu wechseln. Damit sie wissen, wer ihr Feind sein wird. Und es wird das passieren, was kein Politiker hier auf Erden hinkriegt. Es wird Gerechtigkeit und Frieden herrschen, Leute. Ey, wenn das mal keine gute Botschaft ist, sorry. Ich sehne mich nach Frieden. Ich sehne mich danach, dass hier Gerechtigkeit herrscht. Sollen wir uns irgendwie rächen? Nein. Sollen wir für Gerechtigkeit herrschen? Nein. Das ist Jesu Aufgabe. Einzig und allein Christus darf das hier machen. Wir können beten, aber wir rächen uns nicht selbst. Wir verfluchen unsere Feinde nicht, wir beten für sie. Ja, unbedingt. Aber ich möchte damit sagen, dass ich mich freue auf Jesus und dass sein Reich ein gutes Reich wird. Und deshalb ist es eine gute Nachricht für diejenigen, die überwinden. Und schau mal in Vers 26, wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt. Guck mal in Vers 19, da steht, ich kenne deine Werke, die menschlichen, ja, die gut sind. Aber jetzt redet er in Vers 26, wer überwindet und meine Werke, das, was ich getan habe, am Kreuz, auf Golgatha, Werke der Vollkommenheit, der Gerechtigkeit, wenn du die festhältst, wirst du überwinden. Nicht, wenn du ein guter Mensch bist, nicht, wenn du alles richtig machst, wenn du an mich glaubst. Und meine Gerechtigkeit wird dir gut geschrieben. Das ist das, was wir feiern im Abendmahl. Jesus' Werke sind das, was du festhalten musst. Das ist, worauf es ankommt. Das ist das, was dich in den Himmel bringt. Das ist das, was dich vom Feind Gottes zum Freund Gottes macht. Aber alle, die wegen ihrer Sünde und ihrer ungerechten Taten als Feinde Gottes dastehen, für sie ist es eine schlechte Nachricht. Der eiserne Stab, das Geschirr, das zerschlagen wird, nimm es dir zu Herzen. Denk darüber nach. Schließ Frieden mit Jesus und freu dich auf sein Reich. Alle, die an Jesus glauben, sollen ermutigt werden, dass er eines Tages kommt und Gerechtigkeit bewirken wird, hier auf der Erde, mit seinen Mitteln und auf seine Art. Amen. Ich bete mit uns. Lass uns aufstehen zum Gebet.